Gut, einen wunderschönen guten Abend. Wir begrüßen heute Patrick als unseren Speaker. Patrick ist nicht ganz unbekannt, er hat letztes Jahr hier auf der NUK schon einen Vortrag gehalten zur Wikipedia und Männerzentrismus. Beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit sozialer Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und eben auch mit dem Thema Degrowth. Und da wird er uns heute etwas dazu berichten. Vielen Dank, Patrick.
Ding einmal angemacht. Hört man mich? Hervorragend, cool. Ja, dann auch noch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich warte noch, bis die Personen da oben sich hinsetzen. Alles klar. Ja, genau. Ich bin Patrick. Meine Pronomen sind er, ihm. Wie gesagt, mein netter Ankündiger hat es schon gesagt, ich habe einmal im letzten Jahr schon einen Vortrag gehalten zum Thema Androzentrismus, also Männerzentriertheit in der Wikipedia. Das war praktisch die eine Richtung, aus der ich fachlich komme, nämlich die Geschlechterforschung. Ich habe Geschlechterforschung, Soziologie und Transformationsstudien studiert. Transformationsstudien sagt wahrscheinlich nicht so vielen Leuten hier was. Da geht es praktisch darum, da grinst mich einer an, der es trotzdem weiß. Bei Transformationsstudien geht es darum, wie man es hinbekommt, dass Gesellschaften gleichzeitig ökologisch nachhaltig und sozial gerecht werden. Und das ist praktisch genau die Schiene, auf die ich heute gehe mit meinem Vortrag zum Thema Degrowth, der so ein bisschen eine erste kleine Einführung sein soll, im Hinblick, was ist das eigentlich für ein Konzept und was soll das eigentlich bewirken? Genau. Es würde mich am Anfang einmal interessieren, wer hat schon mal von Degrowth oder Postwachstum gehört, bevor er sich hier reingesetzt hat? Oh, das sind ja doch krass viele. Meine Güte, dann erzähle ich hier Sachen und ihr kennt sie alle schon. Na, mal gucken. Ich hoffe, es wird trotzdem einigermaßen interessant für alle, die hier zuhören. Vielleicht gibt es auch noch online ein paar Leute, die noch nicht so viel Ahnung vorher haben. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal los. Ich habe einmal hier eine Gliederung für euch mitgebracht, was ich heute mit euch vorhabe. Ich würde einmal anfangen und erklären, ich habe diesen Abschnitt die vielen Varianten des Schrumpfens genannt, weil Degrowth an sich ein sehr mehrdeutiges Konzept ist, was auf vielen verschiedenen Ebenen wirken soll und gleichzeitig relativ umstritten ist und umkämpft. Und deswegen versuche ich im ersten Teil des Vortrages so ein bisschen da so Schneisen reinzuschneiden. Wie geht der Diskurs eigentlich vonstatten? Und was sind so eventuell Minimalkonsense, auf die man sich da einigen kann, was Degrowth eigentlich sein soll? Nachdem ich dann den Begriff ein bisschen geklärt habe, geht es dann im zweiten Schritt darum, warum wir Degrowth eigentlich brauchen. Also das ist dann praktisch die grundlegende Wachstumskritik, die ich da einmal formuliere und vor allem den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung, die ich dann einmal darstellen möchte. Und dann drittens möchte ich einmal mich mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir denn dahin, also zu dieser Degrowth-Gesellschaft, die wir da irgendwie anstreben. Genau, zum Ende habe ich noch ein bisschen Literatur zum Weiterlesen mitgebracht für alle, die sich mit dem Thema noch ein bisschen weiter beschäftigen sollen. Und meine Quellen habe ich auch noch aufgezeichnet. Genau. Bevor ich richtig inhaltlich einsteige, möchte ich euch einmal kurz einladen, ein bisschen abzuschweifen und ein bisschen sich vorzustellen, nämlich eine bestimmte Gesellschaft bzw. eine bestimmte Welt, in der einige Faktoren gegeben sind. Und zwar wäre das einmal, die durchschnittliche Wochenerwerbsarbeitszeit beträgt 25 Stunden. Eine Welt, in der es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Eine Welt, in der es keine MilliardärInnen gibt. Eine Welt, in der fossile Industriezweige gänzlich abgewickelt wurden. Und eine Welt, in der du genug Zeit hast, um FreundInnen zu treffen, Angehörige zu pflegen und dich ehrenamtlich zu engagieren. Das sind 5 Punkte, die ich persönlich ganz cool finde. Ich hoffe, andere hier im Saal auch. Und das alles sind Punkte, die eigentlich so grundsätzliche Ziele von Degrowth beschreiben. Also das ist praktisch, wenn wir Degrowth implementieren, dann sollte im besten Falle das hier dabei rumkommen. Also insgesamt einfach eine deutlich nettere Gesellschaft, als wir es jetzt gerade haben. Das bedeutet, das ist praktisch die Zielvorstellung, zu der wir hinwollen. Jetzt ist natürlich die Frage, womit wollen wir das eigentlich erreichen? Und dafür habe ich ein kleines Zitat mitgebracht. Von Jason Hickel ist das. Jason Hickel ist eine relativ bekannte Figur im Degrowth-Diskurs, ist Professor an der Autonomen Universität in Barcelona Und der hat Degrowth definiert wie folgt. Degrowth is a planned reduction of energy and resource throughput designed to bring the economy back into balance with the living world in a way that reduces inequality and improves human well-being. So, das ist jetzt nur ein Satz, aber da steckt ganz, ganz viel drin, was das Konzept des Degrowth auszeichnet und was da sehr wichtig drin ist und vor allem, was es von bisherigen Verständnissen davon, wie unsere Wirtschaft funktioniert, ganz deutlich unterscheidet. Die erste Sache, die uns auffällt, dass es hier um eine Planned Reduction geht, also eine geplante Reduktion, und zwar des Energie- und Ressourcendurchlaufs in unserer Wirtschaft. Das ist erstmal relativ überraschend, weil ungefähr seit dem Zweiten Weltkrieg im globalen Norden einfach genau das Gegenteil die ganze Zeit gemacht worden ist. Also es ist immer weiter darauf gesetzt worden, dass wirtschaftliche Aktivitäten zunehmen und nicht abnehmen. Das ist das, was wir jetzt heute so grob unter Wirtschaftswachstum verstehen. Also immer mehr Sachen werden produziert, werden konsumiert, werden dann dementsprechend auch wieder entsorgt. Das bedeutet, Degrowth grenzt sich hier schon von der klassischen Ökonomie in einen ganz, ganz wichtigen Punkt ab, in dem gesagt wird, nein, wir wollen nicht immer, immer mehr, sondern wir wollen insgesamt weniger wirtschaftliche Aktivitäten. Das Zweite, was auffällt, ist, dass es hier um die Reduktion von Ungleichheit geht. Also, das ist auch wiederum verknüpft mit dem ersten Punkt, den ich gerade schon einmal vorgehoben habe. Es ist eine geplante Reduktion, um so irgendwie soziale Gleichheit herzustellen. Und das ist insofern wichtig, als dass dem Degrowth-Konzept gerne vorgeworfen wird, dass es ja eigentlich eine Rezession sei, was man da anstrebe. Also wenn immer gesagt wird, ich hätte gerne, dass die Wirtschaft schrumpft und nicht wächst, wird gesagt, ja, das haben wir jetzt gerade. Ne? Friedrich Merz wäre dann auch wieder ganz vorne dabei und würde sagen, nein, wir müssen doch alle mehr arbeiten und mehr Wachstum schaffen. Und das ist praktisch genau... Nein, es geht hier einmal um eine geplante Reduktion. Das ist schon der große Unterschied zu einer Rezension, weil die ist ungeplant. Und hier ist klar, es gibt einen Plan, der verfolgt werden soll, um die Wirtschaft insgesamt zu schrumpfen. Und der hat einerseits das Ziel, eben Ungleichheit zu minimieren und gleichzeitig noch menschliches Wohlergehen zu erhöhen. Also praktisch genau das, was wir ja eigentlich gerade seit, wie gesagt, dem Zweiten Weltkrieg versuchen, durch Wirtschaftswachstum zu generieren, also das menschliche Wohlergehen zu fördern, wird praktisch versucht durch genau das Gegenteil. Also insgesamt die Wirtschaftsaktivitäten nach unten zu fahren. Und das Versprechen ist hier, dass es dann dazu führt, dass es Menschen insgesamt, was die Lebensqualität angeht, besser ergeht als vorher. Das ist also das grobe Konstrukt, in dem wir uns bewegen, was Degrowth so ungefähr sein soll. Das sind so die drei hauptsächlichen Punkte, die ich ausmachen würde. Die Frage ist jetzt natürlich, wie soll das Ganze denn überhaupt stattfinden? Und jetzt habe ich hier so vier Punkte mitgebracht. Nehmt die nicht für allgemeingültig, weil Degrowth ist ein sehr, sehr umkämpftes Konzept, was innerhalb des Degrowth-Diskurses auch sehr umstritten ist. Noch ein bisschen schwieriger wird es dadurch, dass Degrowth bzw. Postwachstum im Deutschen auch gleichzeitig zwei Entitäten so ein bisschen beschreibt. Also es gibt einmal eine soziale Bewegung, die unter dem Begriff Degrowth sich irgendwie firmiert hat, die halt im Aktivismus vor allem präsent ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch einen wissenschaftlichen Diskurs zu dem Degrowth-Thema, der auch unter demselben Begriff firmiert. So. Und innerhalb dieser beiden Strömungen gibt es jetzt die unterschiedlichsten Ansichten, wie Degrowth jetzt am besten auszusehen hat und wie es implementiert werden sollte. Das heißt, das, was ich hier vorstelle, ist meine persönliche Einschätzung, würde ich sagen, ist so Minimalkonsens, auf dem sich so alle Leute einigermaßen einigen können. Und da wäre zuerst und ganz, ganz wichtig, dass umweltschädliche Wirtschaftszweige heruntergefahren werden. Also wirklich, dass die Produktion besonders umweltschädlicher Güter einfach ab einem bestimmten Punkt aufhört, seien es meinetwegen Verbrennermotoren und Verbrennerautos oder irgendwelche anderen fossilen Industriezweige, die auf lange Sicht nicht weiter bestehen sollen. Der zweite Punkt ist die Umverteilung von Arbeit und Vermögen. Das korrespondiert auch hier wieder ganz stark mit dem ersten Punkt, weil, wenn wir es einmal richtig durchdenken, wenn wir bestimmte Wirtschaftszweige herunterfahren, gibt es ja auch Leute, die in diesen Wirtschaftszweigen vorher gearbeitet haben, die dann erwerbslos werden. Das, mit denen muss man ja irgendwie umgehen, weil es kommt meistens relativ schlecht an, wenn man Leute einfach in die Erwerbslosigkeit schickt und dann nichts mehr mit ihnen tut. Und deswegen ist das praktisch im zweiten Punkt noch hinterlegt, um praktisch nicht nur irgendwie die Umwelt zu schützen, indem wir fossile Brennstoffe minimieren, sondern gleichzeitig von unten noch so ein bestimmtes Fundament machen, in dem praktisch so ein Netz aufspannen, in dem Menschen dann im Zuge der Transformation irgendwie aufgefangen werden. Und das bedeutet einerseits die Umverteilung von Erwerbsarbeit. Das bedeutet, das ist das, was ich eben gerade schon gesagt habe, alle arbeiten nur noch 25 Stunden in der Woche. Also insgesamt eine Reduktion der Erwerbsarbeit, weil wenn wir Wirtschaftszweige runterfahren, muss weniger produziert werden, dementsprechend muss auch weniger gearbeitet werden. Gleichzeitig haben wir ja Fachkräfte, die freigesetzt werden, die irgendwie auch in Arbeit gebracht werden sollen. Und das lässt sich halt gut bewerkstelligen, wenn man die durchschnittliche Erwerbsarbeitszeit insgesamt herunterfährt. Also dadurch, dass es weniger gibt, aber das dann auf mehrere Leute verteilt wird, ist praktisch der Gedanke, dass hier so soziale Schieflagen ausgeglichen werden. Und halt zum anderen eine große Umverteilung von Vermögen, seien es Erbschaftssteuern, seien es Vermögenssteuern, was einfach auch einen Sinn hat für die ganzen Maßnahmen, die zu dem Herunterfahren umweltschädlicher Wirtschaftszweige führen sollen, einfach finanzieren zu können. Also irgendwo muss ja das Geld herkommen. Der dritte Punkt bedeutet Suffizienz statt Effizienz. Meistens ist der Begriff Suffizienz nicht ganz so klar und Effizienz dafür eher. Also Effizienz ist ja relativ einfach. Es geht darum, möglichst den gleichen oder mehr Output zu haben, aber weniger Input reinzugeben. Das ist eine relativ kapitalistische Logik, weil das ist das, was Unternehmen sowieso immer gerne machen, weil Ressourcen und Energie sind immer Kostenträger, die Unternehmen irgendwie haben. Und die versuchen sie natürlich zu minimieren. Suffizienz hingegen entzieht sich eher so dieser Logik. Bei Suffizienz geht es mehr darum, die sozialen Praxen zu verändern und dadurch weniger Ressourcen insgesamt zu verbrauchen, also den Bedarf danach eher zu sinken. Typisches Beispiel für den Alltag wäre zum Beispiel, ich habe meine Wäsche gewaschen und jetzt ist die Frage, wie trockne ich sie? Dann ist natürlich die eine Möglichkeit, sie in den Trockner zu werfen und da zu trocknen oder ich hänge sie auf. Effizienzmaßnahme wäre dann, den Trockner möglichst effizient zu gestalten, damit er nicht so viel Strom verbraucht. Suffizient wäre es halt, die Wäsche aufzuhängen und überhaupt keinen Strom zu verbrauchen und praktisch einfach die Wäsche so trocknen zu lassen. Das vierte, was ich noch aufgeführt habe, ist eine Relokalisierung von Aktivitäten. Das ist so ein bisschen zweischneidig. Es geht einerseits darum, dass wenn Leute mehr Zeit haben, dadurch, dass sie weniger Erwerbsarbeiten müssen, dass sie sich in ihren lokalen Kontexten mehr engagieren. Zum Beispiel in ehrenamtlichen Kontexten oder meinetwegen einen eigenen kleinen Garten anlegen, mit dem sie sich dann ein bisschen selber versorgen können. Also praktisch einmal in den Lebenswelten der jeweiligen Menschen. Aber auf der anderen Seite geht es auch ein bisschen darum, Lieferketten zu verkürzen und insgesamt die Globalisierung ein bisschen runterzuschrauben. Das würde sich dann zum Beispiel im Alltag dadurch zeigen, dass sowas wie Himbeeren nicht mehr, also frische Himbeeren nicht mehr im Januar im Supermarkt erhältlich sind, zum Beispiel, weil die einfach keine Saison haben. Und dann dementsprechend zum Beispiel auf Importe verzichtet wird, die dann durch die Transportemissionen wiederum das Klima belasten. Und das ist dann praktisch der Sinn von dieser Relokalisierung von Aktivitäten. So. Jetzt habe ich hoffentlich einmal einigermaßen verständlich das Konzept in seinen Grundzügen erläutert. Und jetzt möchte ich noch einmal gerne feststellen, warum wir das Ganze eigentlich brauchen. Und dafür habe ich hier so mal einen kleinen Wrap-up mitgebracht, wie es dem Klima gerade so in 2025 geht. Und da lässt sich Folgendes konstatieren, nämlich 2024 hat die globale Erderwärmung erstmals die 1,5-Grad-Marke überschritten. Das ist ein einmaliger Prozess. Zum ersten Mal haben wir im 24 die Welttemperatur 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau gehabt. Das heißt noch nicht, dass wir das 1,5 Grad gefressen haben, weil wir sind immer noch in den Klimawissenschaften. Da wissen wahrscheinlich alle im Raum, da geht es um längere Zeiträume. Also ein einzelnes Jahr reicht dafür nicht, sondern das muss über mehrere Jahre immer wieder gerissen werden, um davon ausgehen zu können, dass das 1,5 Grad Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Aber es ist natürlich ein doller Schuss vor den Bug. Also wenn unsere Klimapolitik einigermaßen sinnig und wirksam gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich nicht an diesem Punkt jetzt. Gleichzeitig sind die CO2-Emissionen 24 auch auf einem neuen Rekord gestiegen. Also wir haben da auch wieder einen neuen Peak erreicht. Nicht nur in der globalen Erwärmung, sondern eben auch in der Emittierung von Treibhausgasen. Und als letztes, das ist jetzt eine der neuesten Entwicklungen, dass es nicht mehr auszuschließen ist, dass wir bis 2050 3 Grad Erderwärmung erreichen. Und auch hier muss man wieder ein bisschen zurückhaltender formulieren. Diese 3 Grad bis 2050, das ist das absolut pessimistische Szenario. Aber vor 10 Jahren hätte da überhaupt niemand daran gedacht, dass das überhaupt in den Möglichkeitsraum rücken könnte. Und jetzt haben wir tatsächlich einige Forscher, die sagen, nee, das ist schon durchaus möglich, dass wir 3 Grad bis 2050 haben. Das bedeutet, wow, eigentlich ist sich die Weltgemeinschaft relativ einig, dass Klimaschutz ja eigentlich was ganz Nices ist, aber trotzdem rasen wir irgendwie mit Vollkaracho in den Klimakollaps hinein. Und ich möchte eine Erklärung dafür anbieten, die vor allem mit Wachstum zu tun hat und dann wiederum den Bogen zu Degrowth stand. Und dafür habe ich eine Grafik mitgebracht. Wir sehen hier einmal auf der Y-Achse sind jährliche Tonnen von CO2-Emissionen und auf der X-Achse haben wir die Jahreszahlen. Und das Erste, was natürlich auffällt, aha, die Menge des jährlich ausgestoßenen CO2s hat irgendwie eine ganz klare Tendenz nach oben. Es gibt so ein paar Kurven und so ein paar Knicke, aber erstmal setzt das Ganze nach oben. Was halt auch ein bisschen doof ist, weil seit 1960 und wir haben uns mittlerweile eigentlich darauf geeinigt, dass Klimaschutz ein ganz gutes Ziel ist und trotzdem kommt das die ganze Zeit weiter nach oben. Wir sehen aber auch, wie gesagt, so ein paar Knicke und das ist relativ interessant, wo sich diese Knicke jeweils finden lassen. Weil wir haben dann einmal hier die erste Ölkrise, da ist so ein kleiner Knick, der zweite Knick kommt dann bei der zweiten Ölkrise. Hier kommt die Sowjetunion, bricht zusammen, auch wieder ein Knick in den CO2-Emissionen, dann kommt die Finanzkrise von 2008. Und hier der größte Knick bei der Corona-Krise. All diese 5 Ereignisse waren Ereignisse, wo die Wirtschaftsaktivitäten auf der Welt insgesamt zurückgegangen sind. Also bei der Ölkrise war dann das Problem, dass Öl als Energielieferant unglaublich teuer geworden ist und die Preisschwankungen unglaublich waren. Das war die Zeit, wo zum Beispiel auch in Deutschland die autofreien Sonntage durchgesetzt worden sind, weil eben Öl so teuer war und man deswegen das in gewisser Weise rationieren wollte. Als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, war das für einige Staaten des östlichen Block, des Warschauer Pakts, sehr, sehr problematisch, weil die einerseits von den Importen aus der Sowjetunion, vor allem von Erdöl und Ähnlichem, angewiesen waren, aber gleichzeitig auch auf die Sowjetunion als Abnehmerin ihrer Produkte. Und nach dem Zusammenbruch mussten sich dann die jeweiligen Teilnationen erstmal wieder finden und haben erstmal daran gedacht, die eigene Bevölkerung irgendwie zu versorgen. Und da haben dann zum Beispiel Staaten wie Kuba sind wirtschaftlich unglaublich eingebrochen infolgedessen, dass sich die Sowjetunion aufgelöst hat. Auch bei der Finanzkrise ein ähnliches Ding, auch da hier wieder weniger wirtschaftliche Aktivitäten rund um den Bankencrash und ähnliches. Und bei der Corona-Pandemie brauche ich auch nicht erklären, das war dann einfach Lockdown und die Leute sind halt einfach nicht zur Arbeit gegangen und haben dementsprechend nichts produziert. Was dann auch wiederum sehr, sehr auffällig ist bei dieser Grafik, dass wir auch das Kyoto-Protokoll einmal hier drin haben und einmal das Pariser Abkommen. Also jeweils 2 Abkommen, internationale für den Klimaschutz, die auch insgesamt begrüßt worden sind von Presse und Medien. Und vor allem das Pariser Abkommen ist vor 10 Jahren ja sehr, sehr gehypt worden. Ich weiß noch, ich habe kurz danach war ich für eine Studienreise in Brüssel und habe noch so Weltklimaabkommen-Merch bekommen, von wegen jetzt wird alles gut. Und was wir da aber sehen ist, es hat irgendwie so gar nichts gebracht. Also jeweils im Gegensatz zu den jeweiligen wirtschaftlichen Krisen haben die jeweiligen internationalen Abkommen nicht so unglaublich viel dazu beigetragen, dass der weltweite CO2-Ausstoß irgendwie sichtbar signifikant gesunken wäre. So, und das bedeutet, bis jetzt haben wir es immer nur hinbekommen, die CO2-Emissionen insgesamt in absoluten Zahlen zu drosseln, wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten abgenommen haben. Und in keinem anderen Fall. Und das sollte schon zu denken geben. Und zwar, ich würde behaupten, in die Richtung, dass Degrowth als Konzept vielleicht einigermaßen präferierbar wäre, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt die ganze Zeit machen. Weil das irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss ist, wie wir sehen. Für den letzten Teil möchte ich jetzt noch einmal praktisch die Frage stellen, wie kommen wir denn eventuell in eine Degrowth-Gesellschaft und dementsprechend in eine Gesellschaft, in der es kein Wachstum mehr gibt und es hoffentlich auch noch allen irgendwie besser geht. Ich muss direkt am Anfang hiervon enttäuschen. Ich habe jetzt natürlich keine Schlüsselstrategie, wie wir das Ganze bewerkstelligen und wie wir die Welt retten nachher. So schlau bin ich leider nicht. Allerdings sind auch andere Forscher, die sich mit Degrowth beschäftigen, so schlau leider auch nicht. Das bedeutet, so richtig Ahnung hiervon hat noch niemand. Und das liegt vor allem an vielen, vielen offenen Fragen, die noch irgendwie rumwabern. Die habe ich hier einmal aufgelistet. Wir haben hier einerseits die Frage Degrowth mit oder gegen den Staat. Diese Frage stellt sich vor allem, weil, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, was ich eben vorher beim ersten Teil auf die Wand geworfen habe, solche Sachen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle oder die Reduktion von Erwerbsarbeitszeit, die impliziert eigentlich staatliches Handeln. Also in irgendeiner Weise würden wir da erwarten, dass irgendeine staatliche Macht da interveniert und bestimmte Gesetze irgendwie verabschiedet, an denen sich dann Leute zu halten haben, um dann eben diese Transformation hin zu einer Degrowth-Gesellschaft irgendwie zu gestalten. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass der Staat selber unglaublich wachstumsabhängig ist. Also dass das Prozedere, nachdem der Staat eigentlich bislang vorgegangen ist, so rund seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist, wir treiben das Wachstum an, weil wenn immer mehr produziert wird, steigen natürlich auch die Steuereinnahmen, die im Zuge dieser Produktionsprozesse anfallen. Das bedeutet, das ist die sehr bekannte Metapher von dem Kuchen, der immer größer wird und dann kriegt jede Person da irgendwie so ihr Stück vom Kuchen ab und da der Kuchen immer größer wird, wird auch jeder Anteil immer ein bisschen größer, ne, und alle sind happy am Ende. Das ist praktisch das, was hinter diesem ewigen Wirtschaftswachstum hintersteht als Logik. Oh, das wird natürlich schwierig, wenn man plötzlich anfängt, irgendwie die Wirtschaft drosseln zu wollen, weil dann wird dieser Kuchen natürlich kleiner anstatt größer und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass irgendwo Leuten irgendwas weggenommen werden muss. Ich habe jetzt eben schon gesagt, am besten bei den sehr, sehr Reichen und bei den Milliardären. Aber trotzdem ist das für demokratisch legitimierte EntscheidungsträgerInnen eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation, in die sie sich bringen, wenn sie tatsächlich diesen insgesamt Kuchen an Steuereinnahmen verringern und da eventuell in das Risiko eingehen, WählerInnen zu verprellen. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie feministisch wird diese Transformation zur Degrowth-Gesellschaft eigentlich? Und da möchte ich auch nochmal auf das Beispiel zurückkommen, was ich eben gemacht habe mit dem Trockner und der Wäsche aufhängen. Wir haben ja schon gesagt, die suffiziente Maßnahme wäre es, die Wäsche aufzuhängen und keinen Trockner zu benutzen. Jetzt können sich aber alle im Raum einmal fragen, wer hängt denn dann die Wäsche auf? Jetzt können alle mal an ihre Kindheit zurückdenken und dann ist da die Wäsche gewaschen worden und bestimmt hat mal irgendwer zu Hause die Wäsche aufgehangen. Und ich gehe stark davon aus, dass das bei sehr vielen hier im Raum die Mutter war. Also wir haben es hier mit bestimmten vergeschlechtlichen Strukturen zu tun. Das bedeutet, wenn wir es tatsächlich suffiziente Maßnahmen durchsetzen und maschinelle Arbeiten durch Handarbeiten oder Ähnliches ersetzen, sind das natürlich Arbeiten, die erstmal bestimmtes Mehrquantum an Zeit verlangen. So, ist jetzt erstmal tendenziell gar nicht so schlimm, weil wir wollen ja gleichzeitig die Erwerbsarbeit reduzieren, sodass die Leute dafür dann auch wieder Zeit haben, um das machen zu können. Es besteht aber die Gefahr, dass wir praktisch aufgrund patriarchaler Rollenmuster diese Handarbeiten wieder ins Private verlagern und damit in einen sehr weiblich konnotierten Raum der Gesellschaft. Das bedeutet, es könnte am Ende sein, dass diese Degrowth-Transformation sehr, sehr stark zu einer Retraditionalisierung von Rollenbildern am Ende führt. Und dem müsste natürlich irgendwie entgegengegangen werden und dagegen angekämpft werden. Sodass möglichst dieser Mehraufwand an Zeit vernünftig aufgeteilt wird auf Geschlechter. Die dritte Frage, die sich stellt, was ist eigentlich mit dem globalen Süden? Weil das Degrowth-Konzept, das kommt aus dem globalen Norden und soll auch auf dessen Gesellschaften angewendet werden. Und das ist erstmal soweit unproblematisch. Im Hinblick auf den globalen Süden wird dann auch meistens proklamiert, dass denjenigen Ländern schon bis das Ausmaß an Wirtschaftswachstum noch zugestanden wird, weil da ist ja die Problemlage eine ganz andere. Wir haben hier im Degrowth-Diskurs im globalen Norden den Strang, dass gesagt wird, wir haben eigentlich schon zu viel, deswegen wollen wir die Wirtschaftsaktivitäten drosseln. Aber im globalen Süden lässt sich das ja nicht so einfach statuieren, sondern da sind ja einfach eine unglaubliche Vielzahl von Leuten, die Hunger leiden, die keine Kleidung haben, die keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen und Elektrizität haben, denen kann man das ja nicht einfach so, das wäre ja moralisch vollkommen Banane, dann dementsprechend mit diesem Degrowth-Ansatz zu kommen. So, das ist die eine Seite der des Nord-Nord-Verhältnisses, die da beobachtet werden müsste. Die zweite Seite ist noch ein bisschen komplexer. Und zwar sind die globalen Warenströme ja in einer Art und Weise irgendwie strukturiert. Das bedeutet, in aller Regel läuft es so, dass Länder im globalen Süden Rohstoffe abbauen und die in den globalen Norden verkaufen, damit die dort veredelt werden in Fabriken. Ne? Also meinetwegen, die Metalle und Ähnliches gehen nach Deutschland, um da zu Autos verbaut zu werden. So. Wenn wir es jetzt allerdings so haben, dass der globale Norden Degrowth-Gesellschaften einführt, in denen immer weniger produziert wird, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss auch, dass die Länder im globalen Süden plötzlich ihre Rohstoffe nicht mehr absetzen können und nicht mehr exportieren können. Und dadurch, dass die Länder im globalen Süden selber keine Industrie haben, um diese Rohstoffe irgendwie zu verarbeiten, stellt sich dann die Frage, ob man die eventuell nicht sogar in Wirtschaftskrisen hinein manövriert, wenn man selber sagt, nee, wir schrumpfen jetzt einfach und gucken nicht auf den Rest der Welt. Das bedeutet, hier müsste man auch noch irgendwie einen Umgang mit finden. Der vierte Punkt ist auch noch ganz wichtig. Wie kriegt man die Leute eigentlich überzeugt? Also ich habe jetzt das hier alles so bis jetzt so auf den Tisch gebracht, was Degrowth eigentlich ist und dass das eigentlich alles toll gemeint ist. Aber also wenn ich das in alltäglichen Kontexten mal immer wieder so bringe, dass ja Wirtschaftswachstum nicht das Gelbe vom Ei ist, dann kriege ich häufig so kritische Blicke und so, was sollen wir stattdessen machen? Also es ist einerseits, beobachte ich zumindest, dass Degrowth einmal ein unglaubliches Problem hat hinsichtlich seiner Bekanntheit. Also das sind relativ wenig Leute, die überhaupt von dem Konzept irgendwann mal gehört haben. Ich habe meine Bachelorarbeit zum Beispiel über das Thema Suffizienz geschrieben. Und weder von Suffizienz noch Degrowth hatte meine Zweitbetreuerin vorher gehört. Und die hat Soziologie und Geschlechterforschung studiert, also ist tendenziell eine kritische Wissenschaftlerin, würde ich behaupten. Und deswegen ist das schon krass, was da einfach für ein Informationsdefizit auf der einen Seite ist. Und auf der anderen Seite müssen die Leute dann nicht nur informiert werden, sondern irgendwie auch noch überzeugt. Und das ist halt das große Problem, weil, wie gesagt, seit Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir durchgängig auf Wirtschaftswachstum gesetzt und das sind die Leute einfach gewohnt. Und das ist jetzt ein radikaler Bruch, der hier vorgeschlagen wird mit dem Degrowth-Konzept. Und der stößt deswegen erstmal immer auf Abstandhaltung. Deswegen, da müssten irgendwie noch Strategien gefunden werden. So, ganz, ganz viele Fragen, die ich hier vorgestellt habe. Es gibt aber eine Gewissheit, und zwar, das Ende des Wachstums kommt auf jeden Fall. Und dafür gibt es auch verschiedene Gründe, die ich hier einmal aufgeführt habe. Wir sehen auf der einen Seite, dass Wachstumsraten im globalen Norden seit Jahrzehnten rückläufig sind. Das ist eine Beobachtung, die sich auf die verschiedensten Länder irgendwie übertragen lässt. In Deutschland haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg diese Phase, die gerne das Wirtschaftswunder irgendwie genannt wird, dass wir unglaublich hohe Wachstumsraten haben in der Wirtschaft. Das kommt einfach daher, dass in dieser Zeit der Massenkonsum Einzug hält in Deutschland. Und das bedeutet, Haushalte haben plötzlich Kühlschränke, haben plötzlich Autos, haben plötzlich allerhand elektrische Geräte, die sie vorher nicht hatten. Es ist natürlich Unmengen an Geld, die dann plötzlich erwirtschaftet werden. Und dementsprechend hüpft das Wachstum auch in die Höhe. Aber irgendwann sind diese Märkte halt alle gesättigt und ich brauche nicht alle zwei Wochen einen neuen Kühlschrank. Dementsprechend gehen die Wachstumsraten irgendwann wieder nach unten, weil einfach nicht mehr so viel Potenzial dafür da ist, noch den Konsum in einer bestimmten Art und Weise anzuregen, dass immer mehr produziert werden kann und immer mehr auch abgenommen wird. Eine ähnliche Situation haben wir zum Beispiel in China. Auch da gehen die Wachstumsraten erst radikal nach oben, als der Massenkonsum Einzug gehalten hat und sind jetzt dann aber auf einem Niveau, das deutlich niedriger ist, sich eingependelt haben. Das bedeutet, auf lange Hinsicht scheint das so eine S-Kurve zu sein. Also, dass wir mit den Wachstumsraten ja krass nach oben gehen und dann irgendwann wieder Richtung Null uns orientieren müssen. Das bedeutet, hier ist schon sehr, sehr fraglich, ob wir dieses ewige Wachstum für immer wirklich durchhalten können. Zweiter Punkt ist, dass das aktuelle Wirtschaftsmodell sehr stark auf fossile Brennstoffe ausgelegt ist, immer noch. Das sehen wir unter anderem daran, dass die erneuerbaren Energien zwar ausgebaut werden, aber diese Ausbauraten praktisch nur dazu dienen können, den Mehrbedarf an Energie, der durch das Wirtschaftswachstum insgesamt resultiert, auszugleichen. Das heißt, wir haben immer so einen ungefähr gleichbleibenden Sockel an fossilen Brennstoffen, die die Energienachfrage bedienen. Und wir haben zwar immer mehr erneuerbare Energien, aber die sind praktisch nur dazu da, das, was wir, also wir graben das Loch immer tiefer und packen dann die erneuerbaren Energien rein, aber das reicht trotzdem nicht zum Füllen, weil das Loch immer tiefer wird. So, und da fossile Brennstoffe halt endlich sind, wie der Name schon sagt, bedeutet das, dass spätestens, wenn wir nicht mehr an die fossilen Brennstoffe rankommen, wir ein Problem haben mit dem Wirtschaftssystem, was wir jetzt gerade betreiben. Der dritte Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, aber auch relativ einleuchtend und einfach, ökologische Krisen erschweren natürlich Wachstum erheblich. Weil, wenn die große Überflutung kommt, komme ich nicht mehr zur Arbeit. Oder wenn die Dürren sich weiter intensivieren und kein Essen mehr hergestellt werden kann, können die Leute auch nichts mehr konsumieren, um irgendwie noch zum Wirtschaftswachstum beizutragen. Weil dann sind grundsätzliche menschliche Bedürfnisse einfach nicht erfüllt. So. Das alles impliziert meiner Meinung nach, dass wir uns deutlich nach einer Alternative umsehen sollten. So. Ich habe jetzt vorhin eben schon gesagt, dass das alles mit ganz vielen offenen Fragen auf großer Ebene irgendwie verbunden ist. Deswegen habe ich für die letzte inhaltliche Folie nochmal was zu Degrowth im Kleinen mitgebracht. Und hier habe ich das Beispiel Leihladen ausgewählt. Das kommt nicht von ungefähr, weil ich bin unter anderem im Flensburger Leila engagiert, also dem Leihladen in Flensburg. Und der funktioniert in folgender Art und Weise, nämlich ich habe hier einmal ein Bild mitgebracht, das ist ein Ausschnitt in unserem Sortiment. Also in diesem Leihladen sind ganz, ganz viele einigermaßen nützliche Gegenstände irgendwie zentral gelagert. Wir sehen hier zum Beispiel, nein, das wollte ich nicht. Zack. Na, da unten ist ein Fußball. Hier oben haben wir doch Doppelkochplatte, auch sehr sinnvoll, falls mal der Herd irgendwie kaputt ist. Und natürlich auch für jeden Umzug sehr, sehr wichtig. Und wenn man eine Waschmaschine oder irgendwas transportieren will, so schöne Sackkarren. Mhm. Und diese Gegenstände können alle für eine bestimmte Dauer bei uns ausgeliehen werden. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass die jeweiligen Menschen, die die Gegenstände ausleihen, die nicht extra kaufen müssen. Ne? Und vor allem, so eine Sackkarre ist mega, mega praktisch für den Umzug, aber ich ziehe ja nicht alle 2 Wochen um. Das bedeutet, der Gewinn von diesem Konzept ist praktisch, dass die Gegenstände zentral gelagert werden und dann jeweils von den Personen, die diesen Laden frequentieren, dann untereinander sich praktisch aufgeteilt werden. Die werden jeweils ausgeliehen, kommen dann wieder, dann kommt die nächste Person und nimmt sie mit. So, und all diese Personen sind dementsprechend nicht darauf angewiesen, diese Güter zu kaufen. Das bedeutet natürlich am Ende des Tages, dass wir uns Produktionsprozesse schenken, die eigentlich auch nicht unbedingt notwendig sind. Und das ist praktisch ein kleiner Beitrag, der halt zur Drosselung der wirtschaftlichen Aktivitäten beigetragen werden kann. Ne? Sehr, sehr begrenzt, weil Leila Flensburg, na klar. Allerdings auch der Leila Flensburg hat ungefähr 300 Mitglieder, von denen alle irgendwie mal wieder zwischendurch was ausleihen. Also es läppert sich dann am Ende des Tages doch ein bisschen. So. Und von diesen alternativen relativ kleinen Initiativen und Projekten gibt es ganz, ganz viele. Also es gibt unglaublich viele überall im gesamten Bundesgebiet Leihläden, es gibt solidarische Landwirtschaften, es gibt Transition Towns, es gibt irgendwelche Urban Gardening Projekte. Also es sind alles, es gibt einigermaßen viele von diesen Graswurzelbewegungen, die sich irgendwie mit dieser kapitalistischen Logik des ewigen Wachstums kritisch auseinandersetzen. Und das ist praktisch, wo ich sagen würde, dass das ist etwas, wo wir alle irgendwie dran arbeiten können, dass wir praktisch das Wachstum aus den Köpfen der Menschen wenigstens rauskriegen, um dann eventuell mal auf großer Ebene Richtung Degrowth uns zu bewegen. Genau. Das wäre, wie gesagt, mein inhaltlicher Input. Ich habe hier noch einmal zum Weiterlesen ein bisschen Literatur mitgebracht. Das erste ist ein Sammelband von herausgegeben von Giacomo D'Alisa und anderen, wo ich finde, sehr, sehr schön viele, viele Begriffe aus dem Degrowth-Diskurs nochmal jeweils in einem eigenen Artikel erläutert werden. Der zweite Eintrag ist auch von Jason Hickel, den habe ich reingepackt, weil der meiner Meinung nach sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr gut verständlich schreibt. Also auch das Buch kann ich sehr empfehlen. Das dritte ist von Matthias Schmelzer und Andrea Vetter. Ich hatte die große Freude, bei Matthias Schmelzer tatsächlich studieren zu dürfen. Also der macht der ist Studiengangskoordinator in Flensburg bei den Transformationsstudien, die ich studiert habe. Und Matthias Schmelzer und Andrea Vetter sind so die zwei Personen im deutschsprachigen Raum, die man irgendwas zu Degrowth fragt, wenn man irgendwas wissen will. Und dieses Degrowth-Postwachstum zur Einführung ist der erste deutschsprachige Einführungsband eben für dieses Konzept. Und deswegen auch da nochmal eine Empfehlung.
Ansonsten habe ich hier noch meine Bildquellen. Einmal die Quellen, die ich so in der, die der Präse benutzt habe. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, Patrick. Da der nächste Vortrag ausfällt, haben wir Zeit für Fragen. Deswegen habe ich es auch ein bisschen laufen lassen. Wir haben etwas überzogen, aber wie gesagt, wir haben den Raum, wir haben Zeit. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da hinten.
Hallo. Beim Degrowth geht es ja darum, soweit ich das verstanden habe, dass es ziemlich cool wäre, wenn wir Kapitalismus mal sein lassen würden. Die Frage, die sich mir dargestellt hat, ist, inwieweit konkurriert das Degrowth-Konzept mit klassischer linker Kapitalismuskritik, beziehungsweise vervollständigt sie? Vielen Dank.
Also die Frage war jetzt hier, inwiefern Degrowth eventuell komplementär wäre zu linker Kapitalismuskritik, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also top, da kriege ich einen Daumen hoch, das ist schon mal gut. Ja, also ich wäre da ein bisschen vorsichtig, das so direkt so in eine Linie zu packen, weil also bei linker Kritik und Kapitalismuskritik vor allem sind wir dann schnell bei Karl Marx und es ist jetzt also meiner Ansicht nach wird das Werk von Karl Marx eben an dieser Frage, ist er eigentlich für oder gegen Wachstum, relativ konträr jeweils ausgelegt. Also es gibt AutorInnen, die das auf der einen Seite sehr, sehr stark machen, die sich dann vor allem in so einer klassisch-sozialistischen Richtung befinden, die sagen, nee, die Befreiung der Produktivkräfte ist eigentlich wunderbar und lass uns die ganze Zeit weiter produzieren und das ist super. Es gibt aber auch Leute wie zum Beispiel Kohei Saito, das ist ein japanischer Philosoph, der Marx hat auch in eine andere Richtung interpretiert und sagt, nein, das, was wir eigentlich hier im Degrowth-Diskurs haben, ist auch schon bei Karl Marx angelegt. So. Ich muss ehrlich sagen, in diesem Diskurs bin ich nicht total drin, sodass ich da jetzt keine abschließende Meinung zu habe. Aber ich würde mich auf jeden Fall ein bisschen verwahren zu sagen, dass das jetzt einfach nur die logische Fortführung der linken Kapitalismuskritik ist. Also es gibt ja auch noch andere linke Kapitalismuskritik, die parallel zum Degrowth-Konzept noch irgendwie weiter existiert. Und deswegen würde ich da das nicht so stark formulieren. Ja, also die Frage hat jetzt referiert auf das Zitat von Jason Hickel, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Und da hieß es ja auch, dass es darum geht, die Ökonomie irgendwie zurück in eine Balance mit der natürlichen Umwelt zu bringen. Und da wurde gefragt, was das jetzt eigentlich bedeutet. Das zielt darauf ab, dass jetzt gerade das kapitalistische Wirtschaftssystem, wie es jetzt in der aktuellen Form existiert, seine eigene Grundlage eigentlich kaputt macht. Also wir haben den Fall, dass immer mehr Kapital akkumuliert wird, dass immer mehr Wirtschaftswachstum vorhanden ist, aber gleichzeitig geht das einher mit einer eklatanten Umweltzerstörung, die halt, ich habe es eben schon gesagt zwischendurch, die halt das Wachstum auf lange Sicht verunmöglichen wird. So. Das bedeutet, das Gleichgewicht, auf das Jason Hickel hinaus will, ist, dass Wirtschaft nicht mehr die planetare Umwelt einfach komplett platt macht, sondern dass Wirtschaft und planetare Umwelt in einem bestimmten Gleichgewicht sind. Also dass praktisch das Wirtschaften, also dass Natur nicht mehr einfach nur als vernutzbare Ressource angelegt ist im Wirtschaftssystem, sondern praktisch, dass das Wirtschaftssystem in die Natur eingebettet ist und dementsprechend auch darauf achtet, dass es eben diese Einbettung nicht einfach komplett zunichte macht. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Ja.
Was genau? Ah, okay. Also jetzt war die Frage, wann war denn das letzte Mal die Wirtschaft in Einklang mit der Natur? Ich würde sagen, vor der Einführung des Kapitalismus. So ungefähr. Wäre mein persönlich. Ah. Okay, Einwand wie es jetzt, wenn die Wirtschaft in Einklang war mit der Natur, erst vor der Einführung des Kapitalismus, müsste man ja in die praktisch in die Lebensrealität von damals wieder zurück. Nee? Also ich hätte jetzt gesagt, das Argument ist zugespitzt, dann müssen wir ja zurück in die Steinzeit so ein bisschen.
Ja, genau.
Ah, okay. Bevor das hier zu weit in Dialog ausartet, ist es okay, wenn wir noch vorher andere Leute hören? Okay. Weil ich habe noch andere Lähmungen gesehen. Darf oben einmal? Mhm. Also jetzt war die Frage, ich habe ja in der Präsentation die Begriffe Suffizienz und Effizienz erklärt und es gibt tatsächlich noch einen dritten Begriff, das ist völlig richtig, nämlich den der Subsistenz. Subsistenz ist zumindest, so wie ich es verstehe, Subsistenzwirtschaft ist vor allem Wirtschaft, die darauf ausgerichtet ist, dass die jeweils Wirtschaftenden ihre eigenen Grundbedürfnisse eigenständig befriedigen können. Und zwar außerhalb von irgendwelchen markt- oder staatlichen Strukturen. Da sehe ich nicken, das ist schon mal nicht schlecht. Genau, jetzt ist natürlich die Sache, im Zuge einer eskalierenden Klimakrise wird es immer schwieriger, sich subsistenzwirtschaftlich irgendwie zu betätigen, weil ja durch Dürren oder Überflutungen tendenziell immer wieder gefährdet ist, dass man sich subsistenzwirtschaftlich irgendwie selbst ernähren kann zum Beispiel. Es gibt aber dieser Strang der Subsistenz, der kommt ja ganz stark aus dem Ökofeminismus rund um die 1970er Jahre. Und das ist tatsächlich einigermaßen witzig auch, weil dieser Degrowth-Diskurs, der hat so in dem deutschsprachigen Raum so ungefähr so in den 10ern angefangen, 2010. Und am Anfang hat man die feministische Debatte so vollkommen ignoriert, ne? Also es waren so ein paar Typen, Cis-Dudes, die sich einfach so ein bisschen da irgendwie Gedanken gemacht haben, wie man Wirtschaft ohne Wachstum machen kann. Und all diese Debatten, die vorher geführt wurden hinsichtlich Subsistenzwirtschaft und eventuell Stärkung dieser Subsistenzwirtschaft, die vor allem im Ökofeminismus stark gemacht worden ist, ist erstmal komplett ignoriert worden. Und dann haben jetzt so langsam, so ab Ende der 10er kam das, dass man tatsächlich diese Ansätze immer mehr in den Degrowth-Diskurs mit eingebunden hat. Also es wird mitgedacht schon. Ich habe jetzt halt hier nicht so den Fokus drauf gelegt, weil es halt eine kleine Einführung von einer Dreiviertelstunde ist. Deswegen hatte das nicht ganz so viel Platz. Ja, ansonsten würde ich nochmal eine andere Person, weil ich genau da hinten habe ich nämlich auch nochmal gesehen. Ja, guter Einwand tatsächlich. Ist auch was hoch diskutiert wird. Also hier war jetzt die Frage, ist denn dieses immer weitere Anstieg der CO2-Emissionen nicht auch dadurch zu erklären, dass die Weltbevölkerung einfach durchgängig immer weiter steigt? Und sollte ein Degrowth-Ansatz dann dementsprechend nicht auch irgendwie ein Degrowth-Ansatz nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Bevölkerung irgendwie zielen? Das ist an sich eine völlig legitime Überlegung. Es hat aber immer so ein bisschen Geschmäckle, so zu argumentieren, weil es ja so ist, wir haben ja immer noch diese Süd-Nord-Hierarchien in der Welt. Das bedeutet, dass der Großteil der Schäden an der Umwelt und das Wirtschaftswachstum und die gesamten CO2-Emissionen, die finden ja im globalen Norden statt. Also der globale Norden ist hauptsächlich verantwortlich für die Klimakrise an sich. Eben weil da die CO2-Emissionen pro Kopf wesentlich höher sind als im globalen Süden. Eben aufgrund dieser materiellen Privilegierung, die ich schon gesagt habe. So, jetzt ist es allerdings so, dass der große Teil des Bevölkerungswachstums ja im globalen Süden stattfindet. Das bedeutet, diese Menschen sind eigentlich, also wenn die in denselben Verhältnissen erstmal leben, wie sie jetzt gerade sind, und es deutet sich an, dass sie nur, wenn überhaupt, sich sehr, sehr langsam verbessern, dann sind das zwar mehr Menschen, die natürlich irgendwie ernährt werden sollten und anderes, aber der Impact liegt eigentlich wesentlich mehr in der Bevölkerung des globalen Nordens, weil die einfach viel mehr Einkommen zur Verfügung hat, um irgendwie die Umwelt kaputt zu machen durch ihren Massenkonsum. Das bedeutet, deswegen ist das Argument nicht vollkommen invalide, weil es soll natürlich Ziel sein, dass sämtliche Menschen auf der Welt deren menschliche Grundbedürfnisse erfüllt sind. Aber man muss immer gucken mit dem Argument, dass man dann nicht in irgendwelche teils rassistischen Diskurse dann auch wieder reinrutscht. Das ist nämlich, also dieses Bevölkerungsargument, das wird auch sehr, sehr gerne von rechten Kreisen irgendwie verinstrumentalisiert und dann eben zu sagen, ja, dann sollten wir doch mal im globalen Süden mal die mehr Geburtenkontrolle und Ähnliches einführen. So. Und das Ding ist ja, wir haben ja gerade aktuell genug, also es werden ja genug Lebensmittel produziert, um die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren. Diese Lebensmittel werden einfach nur falsch verteilt. Ne? Also es wird genug produziert, aber unglaubliche großer Teil davon landet einfach im Müll und kann deswegen niemanden ernähren. Ne? Und dementsprechend würde ich diesem Bevölkerungsargument jetzt gerade noch aktuell nicht so die größte Priorität zuordnen. Also jetzt war die Frage, ob es in der Literatur schon Vorstellungen gibt, wie so eine Gesellschaft aussehen könnte, beziehungsweise also nicht nur Literatur, sondern irgendwie Brettspiele oder generell Kulturerzeugnisse, die da so eine Welt irgendwie darstellen könnten. Gute Frage. Ich habe mich mit dem literaturwissenschaftlichen Aspekt von Degrowth bislang noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Deswegen muss ich ganz einfach sagen, es ist mir noch nicht untergekommen. Ich kann aber absolut nicht ausschließen, dass es das gibt. Jupp. Also jetzt kam der Einwand, dass der sämtliche postapokalyptische Literatur eigentlich Degrowth-Literatur sei. Wir haben ja bei Jason Hickey gesehen, das ist ja eigentlich genau das, was wir eigentlich verhindern wollen mit dieser Postapokalypse. Deswegen würde ich mich da verwahren. Okay, Walking Dead basiert auf Wirtschaftswachstum. Ja, ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Aber ich finde den Take ganz witzig, wenn wir den heute mitnehmen. Also jetzt war die Frage, dass ja in der Präsentation unter anderem von Relokalisierung die Rede war und dass Menschen mit mehr Zeit sich irgendwie dann diese Zeit verwenden, um sich in ihren lokalen Kontexten mehr zu engagieren. Und jetzt war die Frage, ob es dafür tatsächlich wissenschaftliche, empirische Belege gibt, dass das wirklich so läuft. Ich muss kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich diesen positiven Zusammenhang Studien kenne, wo das tatsächlich so ist. Ich bin der Meinung, es gibt ja mehrere Pilotprojekte hinsichtlich der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, da ist es tatsächlich, dass die Leute auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen haben, eigene Projekte zu starten, wenn sie eben diese Grundierung haben, unter die sie nicht fallen können. Das ist das eine. Ich wüsste tatsächlich auch noch praktisch eine negative Bestätigung dafür, dass das so laufen sollte. Und zwar gibt es die viel zitierte Marienthal-Studie. Ist in der Soziologie ein großes Ding. Hat stattgefunden in der Weltwirtschaftskrise und zwar in den 1920ern in Österreich in einem Dorf, was vollkommen abhängig war von einer Fabrik, und im Zuge der Wirtschaftskrise hat diese Fabrik zugemacht und beinahe die gesamte Dorfbevölkerung hat ihre Erwerbsarbeit verloren. Und dann ist ein Team von Forschenden tatsächlich reingegangen, um zu untersuchen, wie wirkt sich das eigentlich aus, dass diese Personen jetzt eigentlich so viel Zeit haben, weil die keine Erwerbsarbeit mehr nachgehen. Und die hatten eigentlich den Verdacht, dass die Leute einmal aufgrund der Tatsache, dass sie mehr Zeit haben und dadurch, dass sie ja praktisch jetzt VerliererInnen des Kapitalismus sind, jetzt total zu den RevoluzerInnen werden und sich gewerkschaftlich organisieren oder ähnliches. Aber man hat tatsächlich festgestellt, dass die einfach gar nichts wissen, mit ihrer Zeit anzufangen. Und dann praktisch einfach nur den Tag irgendwie dahin leben, weil es gar nichts zu tun gibt, was sich irgendwie lohnen würde. So. Und das ist ja praktisch das, was wir hier anstreben mit Degrowth, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. So, du hast ja noch ein bisschen Erwerbsarbeit, aber die nimmt halt nicht mehr so einen riesigen Teil des Lebens ein. Und ich persönlich kenne sehr, sehr viele Leute, die gerne mehr Zeit hätten. deswegen wäre ich da recht optimistisch. Ja, Frage war jetzt bezogen auf das Leihladenbeispiel. Das ist ja praktisch der Sinn ist, dass sich Leute das teilen, um dann die Wirtschaft damit in gewisser Weise zu drosseln. Und jetzt war die Frage, wie viel Potenzial das eigentlich hat, also wie weit sich das treiben lässt. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob es dafür Modellierungen gibt. Auch hier, wenn, sind sie mir nicht untergekommen. Aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Ja, das Ding ist halt auch immer so ein bisschen, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss bei solchen Sachen immer. Es gibt ja auch sowas wie Rebound-Effekte. Das bedeutet, wenn Menschen zum Beispiel bestimmte effiziente Geräte haben, die irgendwie Strom sparen oder ähnlichen und die Menschen dadurch Geld sparen, dann ist es ganz oft so, dass das Geld, was gespart wird, in andere Konsumgegenstände investiert wird und dann dementsprechend der positive Effekt, den das eigentlich hätte, dann zunichte gemacht hat. Oder besonders effiziente Geräte, die dann weniger Strom verbrauchen, werden öfter genutzt, weil sie ja weniger Strom verbrauchen und am Ende nichts von dem positiven Outcome eigentlich. Das bedeutet, das ist noch so ein weiterer Fallstrick, den wir da eventuell berücksichtigen müssten. Jetzt kam hier der Einwand, dass wenn wir solche Sachen wie bedingungsloses Grundeinkommen und ähnliches einführen, dass die Leute dann ja insgesamt am Ende vielleicht sogar mehr Geld zur Verfügung haben und dementsprechend der Konsum eventuell sogar noch angekurbelt wird, was wir ja eigentlich gar nicht wollen, weil mehr Konsum bedeutet ja mehr Umweltzerstörung. Auch das ist ein berechtigter Einwand. Es gibt tatsächlich in Lateinamerika Versuche, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, um Leute an Marktstrukturen anzubinden. Also praktisch, dass man den Leuten das Geld gibt, um eben so mit der Hoffnung, dass dieses Geld dann wiederum ausgegeben wird, was dann die lokale Wirtschaft in bestimmter Art und Weise wachsen lässt. Mhm. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass es diese Effekte zeitigen kann, aber bei dem ganzen Degrowth-Ansatz geht es ja nicht einfach nur darum, bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, sondern dadurch, dass eben auch bestimmte Produktionen einfach abgewickelt werden, gibt es einfach nicht mehr einerseits zu viel zu konsumieren. Und zum anderen ist dieses bedingungslose Grundeinkommen ja auch nur für Personen in bestimmter Art und muss ich anders machen. Wenn die Leute weniger Erwerbsarbeiten, verdienen sie auch weniger Geld durch diese Erwerbsarbeit. Das bedeutet, die Logik ist relativ simpel. Die Leute aber erwerbsarbeiten weniger und deswegen kaufen sie auch weniger Schrott. Das ist erstmal das Hauptding, was Degrowth eigentlich erreichen möchte. Und dieses bedingungslose Grundeinkommen ist halt, damit trotzdem noch dieses Netz am Ende ist, dass niemand unter ein Existenzminimum fällt. Das ist erstmal die Hauptfunktion im Degrowth-Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Deswegen ist die Gefahr, die angesprochen wurde, sicherlich da, aber ich glaube, die wird durch die anderen Rahmenbedingungen schon ganz gut eingehegt.